Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort: Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe. Und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her.
Wir sind ja mittlerweile schon in der 4. Woche der Predigtreihe unter uns. Und das Thema, das heute über der Predigt steht, heißt Tränen. Wir haben vorhin schon die Lesung gehört, die relativ kurz vor dem eigentlichen Predigttext jetzt in der Bibel steht. Jesus noch so ganz normal am Predigen, den Jüngern erzählen von den Schafen. Der Name unter uns spielt auf einen Satz an, der ganz am Anfang im Johannesevangelium steht, wo es heißt: Er wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus war unter uns ganz normal, wie er unter uns lebte, und wir sahen an ihm Gottes Herrlichkeit. Und auch heute geht es wieder darum, wie wir an Jesus leben, Gottes Herrlichkeit sehen. Das Ereignis, um das es in der Predigt heute geht, ist relativ wichtig eigentlich. Man sieht es dann daran, was nach dem eigentlichen Predigttext dann in der Bibel steht. Da geht es dann darum, dass der Hohe Rat, also sowas wie die Bischofskonferenz von den Juden, die haben sich versammelt und über Jesus beraten. Aus dem Grund, was da eben passiert ist, über das ich nachher reden werde. Sie haben sich versammelt und überlegt, was sie machen könnten. Und dann haben sie beschlossen, Jesus zu töten. Von daher vielleicht eine wirklich wichtige Bibelstelle. Aber genau, was war passiert? Alles hat angefangen mit 4 Freunden. Oder genauer gesagt, 3 Geschwister und Jesus. Martha, Maria und Lazarus sind die Geschwister, die anscheinend irgendwie eine ganz besondere Freundschaft zu Jesus haben. Und wenn man so die verschiedenen Bibelstellen, wo die 3 vorkommen, so liest, denkt man auch, die haben irgendwie ein besonderes Verhältnis zueinander. Klar, sie sind Geschwister, aber irgendwie denkt man, gut, es gab mal Zoff, aber trotzdem denkt man, hey, die scheinen sich ganz besonders gern zu haben. Und es scheint auch irgendwie was mit der Verbindung zu Jesus zu tun zu haben. Also die Freundschaft mit Jesus so als gemeinsamen Grund. Jesus war öfters bei ihnen zu Gast. Jetzt war er wieder mal woanders unterwegs. Lazarus, also quasi der Mann im Haus, wurde krank, steht da in der Bibel. Und wenn da erwähnt wird, dass jemand krank ist, dann heißt es jetzt nicht, der hatte Schnupfen oder muss sich vielleicht mal einen Tag auskurieren, sondern das war dann schon ein bisschen intensiver. Da ging es eigentlich um Leben und Tod. Damals gab es noch nicht so viel Medizin und von daher war das Leben von den Leuten mal schneller auf der Kippe gestanden, selbst bei einer Grippe oder ja, Dinge, die wir heute relativ leicht verdauen und mit ein bisschen Penicillin schon wieder hinkriegen. Lazarus war krank und die zwei Schwestern, Martha und Maria, machen sich ziemlich viel Sorgen. Vielleicht kennst du das, wie es ist, sich um jemand sehr, sehr viel Sorgen zu machen. Vielleicht kennst du nur das kurze Gefühl, wenn du hörst, dass ein Freund, ein guter Freund, einen Unfall hatte und im Krankenhaus liegt. Oft ist dann so ein kurzer Schock schnell wieder gut, wenn man dann hört, okay, es ist gar nicht so schlimm. Vielleicht kennst du auch das Gefühl, bei jemandem am Krankenbett zu stehen und nicht zu wissen, ob die Person die Nacht überlebt. So ging es den beiden Schwestern. Und weil sie schon oft erlebt haben, dass Jesus Leute gesund macht, und weil sie ja auch ein besonders gutes Verhältnis zu Jesus haben, haben sie gleich jemand losgeschickt, um Jesus zu sagen, hey, Lazarus ist krank. Und Jesus bekommt es gesagt. Er ist gerade noch so am Predigen und so mit den Jüngern und dann wird ihm die Nachricht verkündet, hey, dein Freund Lazarus ist krank, schwer krank. Dann Jesus' erster Kommentar, ein bisschen merkwürdig. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Komischer Satz irgendwie. Das ist nicht gerade die übliche Reaktion, wenn man mitbekommt, dass ein guter Freund schwer krank ist. Das ist jetzt auch kein, ja, alles nicht so schlimm, sondern Jesus scheint schon mehr zu wissen. Vielleicht hat er auch schon vor, den Lazarus zu heilen. Ein ganz ähnlicher Satz hat er vorher schon mal gesagt, kurz bevor er einen Blindgeborenen gesund gemacht hat. Da haben die seine Jünger noch gefragt, hey, warum ist der blind? Hat der gesündigt oder seine Eltern? Und Jesus sagt, er ist blind, damit die Werke Gottes an ihm sichtbar werden. Und dann hat er ihn gesund gemacht, also hat ihn sehend gemacht. Und das mit dem Lazarus war jetzt ein ähnlicher Satz. Vielleicht haben die Jünger schon gedacht, ah, okay, er will den Lazarus gesund machen und dann wieder Wunder, toll und Gott preisen und so. Es heißt dann weiter, Moment, ich lese euch aus der Bibel vor. Im Johannesevangelium Kapitel 11 sind wir übrigens, wer es daheim nachlesen will. Überhaupt die ganze Serie, die ganze Predigtreihe ist eine sehr gute Gelegenheit, einfach mal das Johannesevangelium durchzulesen. Es sind auch sehr, sehr viele Stellen, richtig gute Stellen drin, wo wir hier nicht lesen können oder nicht drüber predigen. Es geht Ihnen hier weiter. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Und als er die Nachricht erhielt, dass Lazarus krank sei, blieb er noch 2 Tage an demselben Ort. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, wir gehen nach Judäa zurück. Also in Judäa, in Bethanien, da wohnten die 3 Geschwister. Die Jünger, die waren dann in dem Moment nicht besonders begeistert, als Jesus gesagt hat, wir gehen dahin zurück. Sie wussten, dass es ziemlich gefährlich sein kann. In Judäa, in Jerusalem, da sind die Leute, die Jesus nicht so richtig abhaben können, die vielleicht nicht gerade sein Bestes wollen. Es wurde auch schon so ein bisschen gemunkelt, dass manche ihn töten wollen. Ich kürze es hier ein bisschen ab. Jesus sagte dann zu den Jüngern, Lazarus ist tot. Und euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm war. So wird euer Glaube gefestigt. Aber gehen wir jetzt zu ihm. Ich schätze mal, dass die Jünger mit dem Satz nicht besonders viel anfangen konnten. Zum einen Lazarus ist tot und dann Glaube und so. Aber Jesus erklärt es hier auch nicht näher. Und darum möchte ich es jetzt auch einfach mal so stehen lassen. Die ging dann eben zurück nach Judäa, nach Bethanien. Das waren nur 3 Kilometer von Jerusalem weg. Und deshalb kamen ziemlich viele Leute, Freunde, Bekannte zu den 2 Schwestern, um mit ihnen zu trauern. Martha hörte, dass Jesus gerade in der Nähe war, also dass er gerade am Kommen war. Und dann ist sie gleich los, ihm entgegen. Und hat dann zu ihm gesagt, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Dein Bruder wird auferstehen, versicherte ihr Jesus. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag, am Tag der Auferstehung. Darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha. Ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Ich war früher Ministrant in der katholischen Kirche. Ist ja ganz nett, man macht es ja auch gern. Natürlich alles ehrenamtlich. Damals war das nicht unbedingt schlimm. Also eigentlich haben wir ganz gern auch an Beerdigungen ministriert. Nicht, weil die Beerdigung so toll war, sondern weil man da für das Ministrieren ein bisschen Geld bekam. Ich glaube, das waren damals 3 D-Mark oder so. Für mich damals nicht wenig Geld. Naja, und deshalb war ich so, vor allem in der Grundschulzeit, als ich noch keine Nachmittagsschule hatte, sehr oft bei Beerdigungen dabei. Und bei den Einsätzen waren es die Worte, die Jesus hier gerade gesprochen hat, die sich ziemlich bei mir eingeprägt haben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Natürlich wurde bei so einer Beerdigung relativ viel jedes Mal wiederholt. Oder selbst jeden Sonntag im Gottesdienst wird gerade in der katholischen Kirche sehr, sehr viel wiederholt. Aber doch, die Worte, die zeigt bei mir besonders Wirkung. Die hatten irgendwie besonders Kraft. Die wirken so entscheidend. Vielleicht sind das die Worte, die den Tod sterben lassen. Die Worte, die die Augen öffnen für eine andere Realität. Martha hatte wohl diesen Blick für die andere Realität. Sie hat sich zwar erhofft, dass Jesus kommt und den Lazarus gesund macht, aber jetzt war es nicht so und trotzdem hat sie Jesus vertraut. Dass Jesus kommt und Lazarus gesund macht, war keine Voraussetzung für ihr Vertrauen. Auch wenn ihr Bruder jetzt gestorben war, setzt sie ihren Glauben, ihr Vertrauen immer noch auf Jesus. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Man merkt, dass Glaube hier nicht heißt, ich glaube, dass es dich gibt, so wie ich glaube an den Weihnachtsmann. Wenn sie glaubt, dass Jesus der Christus ist, dann drückt es ihr Vertrauen aus. Der Christus, auf den die Juden gewartet haben, der Messias, von dem haben sie sich erwartet, dass Jesus sie aus ihrer Verlorenheit rausholt, dass er sie in die Freiheit führt. Und Martha hat, auch wenn es hier nicht so lief, wie sie gewollt hat, trotzdem gesagt, hey, und Jesus, du bist derjenige. Und ich glaube dran. Sie wusste, dass mit Gott ein Neuanfang möglich ist. Sie hatte irgendwie den inneren Frieden und die Gewissheit, dass Gott sie liebt und dass nach dem Leben hier auf der Erde was anderes kommt, was Größeres, dass das Leben mit Gott danach weitergeht. Und weil sie wusste, dass auch Lazarus darauf vertraut hatte, war das für sie ein gewaltiger Trost. Ja, der Abschied tut weh. Aber sie wusste, Lazarus lebt jetzt in Gottes Herrlichkeit. Nach dem kurzen Gespräch rannte Martha nach Hause zurück und sagt Maria Bescheid. Hey, Jesus ist da und so. Maria gleich aufgesprungen, auch rausgelaufen zu Jesus. Die ganzen Leute, die da waren, die Trauergäste, alle hinterher. Als Maria zu Jesus kam und ihn sah, warf sie sich vor ihm nieder. Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen, sagte sie zu ihm. Bei Maria also der gleiche Glaube und die gleiche Reaktion wie bei Martha. Sie hält sich an ihm fest, auch wenn er diesmal nicht da war und ihren Bruder gesund gemacht hat. Dann heißt es weiter, Jesus sah sie weinen. Und auch die Leute, die mit ihr gekommen waren, weinten. Da wurde er zornig und sehr erregt. Jesu Reaktion, zornig und erregt heißt es hier. Die verschiedenen Bibelübersetzungen versuchen die Gefühlsregung unterschiedlich auszudrücken. In der Luther-Bibel heißt es, er grimmte im Geist und wurde sehr betrübt. Die Worte, die da im Original stehen, sind auch nicht so ganz leicht rüberzubringen. Ich würde jetzt mal ausdrücken, eine Mischung aus Wut und Schmerz. Irgendwie die Situation, dass man es nicht richtig wahrhaben will. An dieser Stelle trifft Jesus die Trauer voll. Es war schon 4 Tage her, dass er wusste, dass er auch zu den Jüngern sagte, hey, Lazarus ist tot. Aber hier an der Stelle hat er es wohl wirklich begriffen und ihn hat es wirklich getroffen. Jesus zeigt sich hier so menschlich. Der Schmerz ist wirklich in ihm da. Man kennt vielleicht so die Filmszenen, wo irgendwie jemand Wichtiges ganz plötzlich stirbt und dein Freund oder der Partner kniet so vor dem Verstorbenen und will es nicht wahrhaben und umarmt ihn und schüttelt ihn und die Wut, dass der Tod einfach jemand so aus dem Leben reißen kann und der Schmerz und Jesus trifft an der Stelle hier genauso. Wo habt ihr ihn hingelegt, fragte er. Komm und sieh es, Herr, sagten sie. Jesus fing an zu weinen. Da sagten die Leute, er muss ihn sehr geliebt haben. Aber einige meinten, den Blinden hat er sehen gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus stirbt? Die Heilung des Blindgeborenen, von der ich vorher schon kurz erzählt habe, steht 2 Kapitel vorher im Johannesevangelium. Das war für die Juden ein ganz, ganz besonderes Zeichen. Wenn man das Alte Testament liest von den Propheten, da gab es immer wieder mal Heilungen oder so. Aber dass jemand einen Blinden, noch einen, der schon blind geboren war, der sein ganzes Leben blind war, gesund macht, sowas gab es nicht. Und sowas gibt es auch heute nicht. Das kriegen auch die Mediziner heute noch nicht hin. So einen Lazarus gesund machen, okay, das hätten wir mit Medikamente vielleicht hingekriegt. Aber einen Blinden gesund machen, sehend machen, das scheint nochmal was Größeres zu sein. Das war den Juden bewusst. Und dann haben sie sich gedacht, hey, wenn Jesus das hinkriegt, hätte er dann nicht auch den Lazarus gesund machen können? Vielleicht denken manche auch daran, dass Jesus schon ein paar Mal sogar in Abwesenheit Leute gesund gemacht hat. Da war eine Frau, die zu ihm kam und gebettelt hat, hey, meine Tochter ist so krank, bitte mach sie gesund. Und Jesus spricht zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Also, Jesus war wo ganz anders als die Tochter von der Frau und trotzdem konnte er sie gesund machen. Vielleicht denken da die Leute dran und hey, Jesus, auch wenn er nicht da war, warum hat er den Lazarus nicht gesund gemacht? Das Vertrauen bei den Leuten war da. Sie haben Jesus zugetraut, dass er das kann. Wie kommt man zu so einem Glauben, dass man damit rechnet, dass Gott Wunder tut, dass Jesus Wunder tut, dass er heilt oder so? Ja, dass man seine Herrlichkeit wirklich sehen kann. Ich glaube, Wunder passieren da, wo man sie erwartet. Wo man mit ihnen rechnet. Ich habe mal mit einem Pfarrer geredet, einem katholischen Pfarrer, so über das Thema, über Heilung, ob es heutzutage noch gibt, dass Gott auf so eine übernatürliche Art und Weise heilt. Und er konnte sich das gar nicht vorstellen. Er hat zwar noch gesagt, naja, so leichte psychosomatische Krankheiten und so, da kann er sich noch vorstellen, dass was passiert. Aber so richtig Heilung, nee, kann er sich gar nicht vorstellen. Ich habe ihn dann gefragt, hey, warum? Warum können Sie sich das nicht vorstellen? Also in der Bibel passiert es doch so oft. Und dann antwortet er, hey, in über 25 Jahren Dienst, Seelsorge, Krankenbesuchen habe ich das noch nie erlebt. Aber ich glaube, weil er nicht daran geglaubt hat, weil er das nicht erwartet hat, hat er nie dafür gebetet. Vielleicht hat er dafür gebetet, dass Gott die Hände der Ärzte führt. Und sicher hat es Gott auch getan. Aber wenn man nicht daran glaubt, wenn man es nicht erwartet, dann wird man solche Wunder auch nicht sehen. Und selbst wenn solche Wunder passieren, wird man es vielleicht einfach, Zufall oder, ja. Aber ich bin fest davon überzeugt, der Gott, von dem wir hier reden, von dem wir hier jede Woche predigen, von dem wir die Lieder singen, dem wir die Lieder zusingen, das ist ein Gott, der handelt, der auch heute noch handelt, der auch heute noch heilt, der aber auch nicht nur an Krankheiten oder irgendwie mit Wundern heilt, sondern auch in einer Art und Weise, wie man es vielleicht gar nicht offensichtlich sehen kann, der in meinem Herz wirkt, der Dinge tut, die kein Mensch tun kann. Und die auch nicht mit Wissenschaft oder mit Psychologie zu erklären sind. Ich bin davon überzeugt, dass unser Gott heute noch handelt und dass wir ihn erleben können. Und wenn ich mit Gottes Handeln rechne, dann werde ich es erleben. Dass Jesus heilen kann, war damals für die Leute, für die Trauerbesucher keine Frage. Sie haben es erlebt oder sie haben es zumindest von glaubwürdigen Zeugen schon gehört. Ihr Glaube beruht auf Erfahrungen. Und das ist gut. Glaube braucht die Erfahrungen. Wenn er keine Erfahrungen kriegt, dann bleibt Glaube was Theoretisches, das sich nur in meinem Kopf abspielt. Aber wenn ich erlebe, dass Gott wirkt, und sei es nur in meinem Herz, wenn ich sehe, wie er mich verändert, dann wächst mein Glaube. Aber Glaube muss auch größer sein als das, was ich schon erlebt habe. Denn Gott ist größer. Gott ist größer als alles, was ich je erlebt habe und alles, was ich je erleben kann. Denn Gott ist größer als was sich überhaupt ein Mensch vorstellen kann. Wenn es in der Bibel heißt, bei Gott ist nichts unmöglich, dann heißt es, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Ich weiß, dass Gott heute noch heilen kann. Ich weiß es, weil ich schon erlebt habe. Wir brauchen einen Glaube, der Wunder möglich macht. Wenn du den noch nicht hast, wenn du dir das noch nicht vorstellen kannst, Lies Bibel. Lies, was Gott alles Großartiges getan hat. Und wenn er es damals kann, dann kann er es auch noch heute. Und red mit Leuten, frag hier Mitarbeiter, frag Leute, von denen weißt, dass sie dran sind am Glauben. Frag sie, hey, wo hast du Gott erlebt? Wo hast du sein Handeln erlebt? Und dann verlass dich nicht auf irgend sowas. Ja, ich habe da gehört von dem Schwager, von der Schwester, von dem Bekannten, von meiner Frau oder so. Sondern frag, was er selbst erlebt hat. Glaub an das, was schon geschehen ist, was in der Bibel erzählt wurde, wird. Und glaub an das, was jetzt gerade geschieht und immer wieder geschieht. Und dann bet für das, was geschehen soll. Es sind nicht immer die übernatürlichen Sachen. Aber manchmal vielleicht schon. Und selbst wenn du nur in kleinen Dingen Gottes Handeln erwartest, du wirst es immer wieder erleben. Nicht immer so, wie du es dir wünschst, aber so, dass es gut ist. Ich kann mir... Oh, Moment. Es heißt jetzt weiter, dass Jesus zum Grab ging und das Grab war ja so ähnlich wie das Grab, wo auch Jesus später nach seiner Kreuzigung reingelegt wurde. Es war eine Höhle und davor ein Stein, großer Stein, den man davor gerollt hatte. Jesus kommt dann hin und spricht: Nehmt den Stein weg, befahl er. Martha, die Schwester des Toten, wandte ein: Herr, er stinkt schon, er liegt schon 4 Tage im Grab. Ich weiß nicht genau, was an dieser Stelle in den Leuten vorging. Vermutlich gingen sie davon aus, dass Jesus den Lazarus einfach nochmal sehen will. Wobei das schon strange war. Also der Lazarus, der lag 4 Tage im Grab. Dann war es damals eh so, dass Tote eingewickelt wurden in Tüchern. Das heißt, Jesus hätte eh nur die Gestalt vielleicht noch wahrgenommen. Und dann natürlich der andere Punkt, den Martha hier ziemlich deutlich anspricht. 4 Tage ein Toter bei den Temperaturen in Israel, das ist nicht gerade ein Wohlgeruch. Martha, die an dieser Stelle so nüchtern reagiert, bekommt jetzt, nennen wir es einen Rüffel, eine kleine Ermutigung. Jesus sagte zu ihr: Ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du nur Glauben hast. Also zur Erinnerung, das war die Martha, deren Glauben ich vorher noch so gelobt habe, die gesagt hat: Hey, ich glaube, du bist der Christus, auf den wir so lange gewartet haben, der Sohn Gottes. Die Martha, die einen echt großen Glauben hatte, die viel erwartete, anscheinend war ihr Glaube hier dann doch nicht so groß wie das, was Gott vorhatte. Dann nahm sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte: Vater, ich danke dir, dass du meine Bitte erfüllst. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menschenmenge, die hier steht, spreche ich es aus, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nach diesen Worten rief er laut: Lazarus, komm heraus! Der Tote kam heraus. Seine Hände und Füße waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte: Nehmt ihm das alles ab und lasst ihn nach Hause gehen. Was dann direkt danach geschah, wird in der Bibel nicht weiter berichtet. Ich weiß nicht, wie die Reaktion von Martha und Maria oder von den Jüngern aussah. Keine Ahnung, ob die Trauergäste noch irgendwas rausgebracht haben oder ob sie in die Sprache verschlagen hat. Ich weiß auch nicht, wie lange Lazarus gebraucht hat, um den Verwesungsgeruch wieder von seinem Körper zu waschen oder ob der bei dem Wunder mit verschwunden war. Aber es wird gesagt, dass viele von den Trauergästen dann an Jesus glaubten. Und wie ich am Anfang erwähnt habe, dass sich das Ganze in Jerusalem rumgesprochen hat, dass es die Pharisäer, die Schriftgelehrten, der Hohe Rat, dass es die erfahren haben. Und dass sie dann beschlossen, Jesus zu töten. Das ist eigentlich auch eine schöne Symbolik, die sich da drin verbirgt. Jesus musste sterben, weil Lazarus wieder leben durfte, weil er ihm das Leben schenkte. Kommen wir wieder zurück zu den Wundern. Ich habe vorhin gesagt, Wunder geschehen da, wo man sie erwartet. Auf die Stelle hin muss man jetzt sagen, Wunder geschehen da, wo man sie nicht erwartet. Und ich glaube, das ist beides richtig. Wenn ich Gott vertraue und an ihn glaube und glaube, dass es möglich ist, trotzdem sind immer wieder die Momente, wo ich nimmer mit Gottes Herrlichkeit oder seinem mächtigen Eingreifen rechne, wie auch die Martha hier nicht damit gerechnet hat. Aber Gott hat mehr auf Lager, als unsere Fantasie ausspinnen kann, was wir uns ausdenken können. Und Gott hat manchmal viel, viel größere Dinge vor, zu seiner Herrlichkeit. Es könnte sein, dass du vielleicht mal Gott bittest, dass er die Hände der Ärzte führt und Gott sich denkt, ach, ich mach dich gesund schon, bevor du zum Arzt gehst. Könnte sein, muss nicht sein, aber könnte sein. Wunder geschehen da, wo man sie erbittet. Ich habe vorhin schon gesagt, manchmal bitten wir und Gott handelt irgendwie anders, aber dennoch gut. Und eigentlich war es auch an der Bibelstelle so. Martha und Maria, die haben Jesus gebittet. Also sie haben ihn nur gebittet, dass er kommt. Haben ihm Bescheid sagen lassen, Lazarus ist krank. Aber da steckte natürlich schon die Bitte dahinter. Hey, bitte mach ihn schon, bitte mach ihn gesund. Und eigentlich das, was sie wollten, hat Jesus hier schon erfüllt. Nur auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Ich glaube, da wo wir Gott bitten, dass er handelt, dass er wirkt, da wird er es auch tun. Ich glaube, dass unsere Gebete wirklich was auswirken, dass unsere Gebete die Hand Gottes bewegen und Gott bewegt die Welt. In der Bibel heißt mal, dass es eine unsichtbare Welt gibt und da tobt ein Kampf zwischen den Mächten Gottes und den Mächten der Finsternis. Es ist zwar schon absolut klar, dass Gott am Schluss gewinnen wird, aber der Kampf, der tobt. Und ich glaube, wenn wir beten, dann greifen wir ein in den Kampf und helfen mit, dass Gott Boden gut macht, dass seine Herrlichkeit größer wird, dass er mehr Ehre bekommt. Und Wunder geschehen da, wo man sie nicht verlangt. Man sah das so schön bei Martha und Maria, deren Bitte scheinbar zuerst nicht erfüllt wurde und die trotzdem gesagt haben, hey, Jesus, wir glauben trotzdem, dass du alles kannst, dass du alles bekommst, was du von Gott erbittest. Martha hat gesagt zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, warum du ihn bittest. Man hört es öfters mal, oder ich höre es öfters von Leuten, dass sie sagen, ja, wenn Gott das und das tun würde, dann würde ich an ihn glauben. Das Interessante ist, solche Stellen liest man auch ab und zu mal in der Bibel, dass sogar zu Jesus Leute sagen, hey, wenn du das tun würdest, los, zeig uns deine Wunder, dann glauben wir an dich. Aber das sagen immer genau die Leute, die eben nicht an ihn glauben und dann selbst nach Wundern nicht an ihn glauben. Die Wunder können nie Voraussetzung sein für uns, dass wir an Jesus glauben. Wir können Gott keine Bedingungen stellen. Aber ich glaube, wenn wir Gottes Handeln sehen, dann wird Glaube in uns wachsen. Und wenn wir glauben, werden wir neu Gottes Wunder sehen. Das ist so ein Gegenspiel. Auf der einen Seite bewirkt unser Glaube, dass wir Wunder sehen. Auf der anderen Seite, wenn wir Wunder sehen, wird unser Glaube größer. Wunder sind und bleiben ein Zeichen für die Herrlichkeit Gottes. Sie waren bei Jesus sehr wichtig, damit die Leute erkennen, dass er Gottes Sohn ist, dass er der Christus ist, der Auserwählte. Und bei uns heute sind sie manchmal auch nötig, damit unser Glaube wächst. Und ich spreche bei Wunder nicht immer von den übernatürlichen Sachen, wo jeder sagt, wow, das sowas ist doch gar nicht möglich. Sondern ich meine einfach die Zeichen, wo man Gottes Handeln an uns Menschen auf unserer Welt erkennt. Vielleicht wo es auch nur ich erkenne. Damit unser Glaube wächst und Gott mehr Ehre bekommt. Christoph, als er vor 2 Wochen hier gepredigt hat, hat er mal gesagt, er hat recherchiert, dass keiner von denen, die Jesus irgendwann mal gesund gemacht hat, dass keiner von denen heute mehr lebt. Also ich habe das jetzt nicht näher nachgeprüft, aber ich glaube das jetzt einfach mal so. Und ich glaube auch, dass der Lazarus heute nicht mehr lebt, dass auch er wieder gestorben ist. Auf jeden Fall habe ich noch nichts anderes in der Zeitung gelesen. Aber trotzdem erkennen wir an dem Bericht, dass Jesus stärker ist als der Tod. Die Grenze zwischen Tod und Leben ist durchbrochen. Jesus Vertrauen, das heißt, das ist ein wunderbares Leben. Wer Jesus vertraut, erlebt ein wunderbares Leben. Das ist ein Leben, das mit Wundern rechnet, das mit dem Handeln Gottes rechnet. Es wird was ganz Normales. Ganz egal, ob es was Übernatürliches ist oder ob Gott nur in meinem Herzen wirkt. Gott ist eigentlich immer übernatürlich. Und so ist Gottes Handeln, wenn er in die Welt eingreift, immer übernatürlich. Und wenn Jesus die Grenze zwischen Tod und Leben einfach so durchbrochen hat, das heißt, dass die Ewigkeit jetzt beginnt. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, ich will mit Gott leben, ich vertraue ihm, ich möchte zu seiner Ehre leben, damit er groß rauskommt, dann heißt es, der Himmel fängt schon hier an. Das heißt, ich beginne ein neues Leben mit Gott und das ist genau das, was nach dem Tod dann weitergeht. Die Dinge, um die wir uns heute kümmern müssen, Arbeit, Finanzen, Essen, Wohnung, sind dann nimmer wichtig. Spielen dann überhaupt keine Rolle mehr. Und für mich jetzt hier nehmen sie eine neue Rolle ein. Oder Gott nimmt einen Platz über dem Ganzen ein. Ich kenne viele Leute, die einfach im Vertrauen auf Gott dann gesagt haben, hey, ich kündige, ich glaube, dass Gott mich an dem Platz haben will. Und ich vertraue darauf, dass er auch dafür sorgt, dass ich immer genug habe zum Leben. Das soll jetzt keine Aufforderung an euch sein, hey, kündigt jetzt alle euren Job oder so. Ich glaube, dass Gott in so einem Fall schon ganz besonders wirkt und dass das den Menschen dann besonders deutlich wird. Aber ich habe bei den Menschen dann eben auch immer erlebt, wie Gott es wirklich gemacht hat, dass sie wirklich genug zum Leben gehabt haben. Das Zentrum ihres Lebens war auf einmal zur Ehre Gottes zu leben. Und Gott hat sich darum gekümmert, dass sie alles haben, was sie zum Leben brauchen. Wenn die Ewigkeit jetzt schon beginnt, dann stimmt genau das, was Jesus gesagt hat. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.